ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Thilo Fleschhut, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sagen über Ihren Job, das ist der coolste Job der Welt. Dann stellen Sie den doch gerade bitte mal vor.
Ja, Schädlingsbekämpfung, das ist was ganz Besonderes, was Tolles, weil Sie immer der Problemlöser sind oder die Schädlingsbekämpfer sind die Problemlöser für die Menschen. Es ist ja so, dass jeder Privatkunde oder sonstige Kunde zuerst immer mal selber alles versucht zu lösen und seine Schädlinge wegzubekommen. Und das wird er aber vielleicht nicht immer schaffen. Und dann braucht er Verstärkung und dann kommt mir auf den Plan.
Jetzt ist es interessant zu sehen, was Sie für ein breites Grinsen im Gesicht haben, wenn Sie Schädlinge nur aussprechen. Für die meisten Menschen ist das was total Ekelhaftes. Ja. Für Sie nicht?
Nee, eigentlich nicht. Also gut, das sind Tiere, die hat unser Herrgott erschaffen. Also die haben ja schon auch teilweise ihre Funktion. Also sei es eine Wespe, wo genauso bestäubt wie die Biene oder sonst irgendwas. Schädlinge müssen wir immer von verschiedenen Standpunkten her sehen. Für den einen ist ein Schädling, für den anderen nicht. Also von daher habe ich da gar keinen Schmerz damit.
Ja, ist der Begriff eigentlich auch schon komisch, oder? Weil, wie Sie gerade sagen, also Schädlinge haben ja für manche Dinge auch einen Nutzen. Wie stehen Sie zu diesem Begriff?
Ja, also das ist schon so. Wir müssen uns manchmal schon fragen, macht es jetzt Sinn, das Tier zu beseitigen oder zu töten oder kann man es vielleicht auch umsiedeln? Also auch das funktioniert ja mittlerweile ganz gut. Also wir müssen nicht alle Tiere töten. Man kann Wespen beispielsweise hervorragend umsiedeln. Das ist halt auch gang und gäbe.
Die stehen ja wahrscheinlich sogar teilweise unter Naturschutz.
Ja, dann auch die Wespen sind eigentlich alle geschützt. Es gibt zwei Arten, die man bekämpfen darf, wenn es einen Grund dafür gibt. Ansonsten braucht man immer Genehmigung von der unteren Naturschutzbehörde.
Was fällt denn eigentlich alles unter Schädling?
Es ist schwer zu sagen. Also es gibt verschiedene Bereiche und Kategorien von Schädlingen. Es gibt Gesundheitsschädlinge, es gibt Materialschädlinge und es gibt Vorratsschädlinge. Und das sind quasi drei Bereiche, die man abdecken muss. Pflanzenschutz gehört auch noch mit dazu.
Also Gesundheitsschädlinge heißt, die gehen uns irgendwie an den Kragen.
Genau, das sind Ektoparasite beispielsweise. Sei jetzt Bettwanze oder selbst eine Stechmücke kann auch schon ein Gesundheitsschädling sein. Ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung einen großen Bericht zu der Tigermücke gelesen. Klar, das sind einfach potenziell krankmachende Tiere, aber auch schon die normale Stubenfliege ist auch ein Gesundheitsschädling.
Okay, dann listen wir mal weiter auf.
Also im Grunde genommen gesundheitsschädlich alles, was sticht oder beißt. Und es gibt aber auch noch andere, beispielsweise Pharao-Ameisen. Die haben die Besonderheit, dass sie eiweiß- und zuckerfressend sind. Die sind in einem Krankenhaus als Gesundheitsschädling einzustufen, weil sie unter Wundverbände gehen können. Also sehr umfassend.
Unendlich wahrscheinlich, genau. Wenn man das alles auflisten will. Materialschädlinge, klar, die machen irgendwelche Materialien kaputt. Zum Beispiel?
Beispielsweise Papierfischchen. Die sind Materialschädlinge, weil sie einfach Bücher fressen können oder auch Tapete oder sonstiges. Tabakkäfer, Brotkäfer. Ich mache mal ein bisschen schwierig zu unterscheiden zwischen Material und Vorratsschädling. Aber im Grunde genommen richtet sie halt irgendein Schadbild an, wo halt irgendein Wort verloren geht.
Ja. Vorratsschädlinge, gibt es die überhaupt noch so viel? Weil die Vorräte ja nicht mehr so wie früher im Keller lagern, sondern vieles ja eingeschweißt ist.
Ja, aber sie kaufen es teilweise halt auch schon eingeschweißt mit Ei. Also wenn sie hochwertige Naturmüslis kaufen, ist es ganz oft so, dass die auch schon einen Mottebefall haben.
Ist das dann die Proteinzugabe oder wie muss man das?
Ja, es macht sie nicht krank, wenn sie es essen. Es ist halt ein bisschen eine Kopfsache.
Wenn Sie eine Anfrage bekommen, wie läuft das in der Regel bei Ihnen ab?
Es gibt zwei Kanäle, einmal quasi das Internet mittlerweile oder halt der klassische Anruf. Also die Privatkunde ruft meistens an, geben uns dann den Auftrag durch. Meine Dame im Büro, die fragen die ganze Eckdaten ab, die Parameter. Mhm. Oder halt ein Auftrag kommt direkt über E-Mail oder über irgendwelche Vermittlungsplattformen von den Hausverwaltungen.
Können wir vielleicht direkt gerade mal eben durchspielen. Wir kriegen nämlich schon Post von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Und Sabbe schreibt uns, guten Morgen, was kann man denn gegen Schaben im Stall unternehmen?
Da müssen wir zuerst einmal darauf achten, welche Art von Schabe. Sind es jetzt harmlose Waldschabe? Das sind flugfähige Schabe. Im Grunde genommen ein Pflanzeinsekt. Da braucht man gar nichts machen. Oder sind es orientalische Schabe? Die sind etwas größer, dunkler von der Farbgebung. Oder vielleicht sogar deutsche Schabe. Also ich vermute mal, dass es orientalische Schabe sind. Da kennen sie selber relativ wenig Macher, da braucht sie tatsächlich einen Schädlingsbekämpfer dafür.
Warum sind die einen gefährlich, die anderen nicht?
Das liegt immer am Biotop an sich. Also eine Waldschabe, die kann nicht innerhalb von unserem Biotop, also in einem Haushalt leben, aber orientalische und deutsche Schabe sehr wohl. Also die fresset auch alles Mögliche, aber eine Waldschabe ist ein reiner Pflanzerfresser.
Das heißt, wir sind beim Darwinschen Prinzip die Anpassung. Wer sich am besten anpasst, den muss man bekämpfen?
Ja, im Grunde genommen schon, ja.
Okay. Und hat denn so jeder Schädling seine eigene Bekämpfungsmethode? Wie ist das?
Ja, also es gibt verschiedene Bekämpfungsverfahren. Es gibt Gelverfahren beispielsweise, wenn man gerade bei der Schabe bleibt, Gegelschabe. Man kann sprühen, man kann Vernebelung machen. Im Laufe der Zeit verändert sich alles immer ein bisschen. Die Industrie ist da auch sehr fortschrittlich. Mittlerweile macht man überwiegend die Schaberbehandlung in einem Gelverfahren. Und es gibt halt verschiedene Ködergele gegen Schaber. Also Schaber, auch gegen Silberfischle oder Papierfischle gibt es Gele. Also
und
das ist völlig unterschiedlich.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie schmieren irgendwo Gel hin oder wie sieht das aus?
Ja, also Sie können sich so vorstellen wie eine ganz kleine Silikonkartusche, das sind so 30, 35 Gramm Inhalt und da werden stecknadelkopfgroße Punkte platziert, an denen typische Verbergeorte oder Lauforte von denen Schaber. Es ist ein Duftstoff drin oder eine Art von Pheromon, ein Sexualpheromon oder Aggregationspheromon. Da wird die Schaber angelockt, die Schaber fressen das und werden von ihren Artgenossen einfach aufgefressen. Und dadurch haben wir so einen Dominoeffekt. Das funktioniert hervorragend und es ist absolut sicher für alle Beteiligten, also für den Schädlingsbekämpfer, genauso wie für die Kunden oder Haustiere.
Jetzt haben Sie die Veränderungen gerade angesprochen. Was sind denn die großen Veränderungen innerhalb Ihrer Branche?
Im Moment haben wir sehr große Veränderungen, also in puncto Antikoagulantien, also das sind Blutgerinnungshemmer, die setzt man überwiegend bislang ein gegen Ratte und Mäuse. Also da hat es bislang eine Ausnahmegenehmigung gegeben, dass man diese Tiere permanent dauerhaft beködern darf unter bestimmte Voraussetzungen. Diese Ausnahmegenehmigung soll Ende des Jahres auslaufen. Und dann dürfen wir sowas nicht mehr prophylaktisch machen. Wir dürfen nur noch bei möglichem Befall auch solche Köder einsetzen. Im Umkehrschluss bedeutet aber auch, dass der Privatkunde wahrscheinlich keine Köder mehr kaufen darf. Also so die klassische Baumarktgeschichte oder sowas, das wird dann komplett eingestellt werden.
Aus welchem Grund ist das so?
Wenn man festgestellt hat, dass diese Blutgerinnungshemmer mittlerweile in der Nahrungsmittelkette angelangt sind. Also Sie müssen sich ja so vorstellen, der Privatkunde legt irgendwo Köder aus, die Maus frisst, die Maus wird vorher noch vom Fuchs gefressen, der Fuchs wird vielleicht von irgendeinem Greifvogel auch noch attackiert und gefressen und dadurch haben wir dann eigentlich so eine Akkumulation.
Umweltschonende Schädlingsbekämpfung, damit machen Sie Werbung. Ist da so ein gutes altes Hausmittel drin bei Ihnen oder womit kommen Sie dann?
Auch das teilweise. Also wir machen sehr viel Beratung, wir machen sehr viel Insektenbestimmung. Umweltschonend heißt aber nicht nur in puncto Materialeinsatz, das man verwendet, sondern einfach auch, muss man das überhaupt bekämpfen? Kann man es umsiedeln? Gibt es andere Verfahren vielleicht dafür? Also man muss immer den Einzelfall sehen. Ja. Und das macht es eigentlich sehr spannend auch, das Ganze.
Nehmen Sie einfach mal einen Einzelfall raus und schildern uns den.
Ja. Also beispielsweise haben wir gerade neulich einen Kunde gehabt, der massives Problem mit Papierfischchen hat. Das ist jetzt mittlerweile so schlimm, dass er aus der Wohnung auszieht, weil der Eigentümer von der Wohnung nichts dagegen macht. Das ist eine relativ neue Anlage. Und er hat natürlich Angst, dass er die Möbel dann mitnimmt oder beziehungsweise die Papierfischchen irgendwo in der Möbel. Ja. Und dann haben wir ihm beraten, was er selber dagegen machen kann und die verschiedenen Bekämpfungsparameter aufgezeigt. Also wir arbeiten sehr viel mit Wärme in solche Geschichten. Dann brauchen wir keine Insektizide.
Und diese Papierfischchen, inwiefern, also Silberfischchen sind ja bekannt, inwiefern unterscheiden die sich von denen?
Die Papierfischchen sind größer wie die Silberfischchen, haben ein bisschen anderes Erscheinungsbild, haben andere Fühler am Hintern, sage ich mal. Die sind so ein bisschen gezackt.
Ja.
Und die haben die Besonderheit, dass sie eher die Wände hochlaufen und die eigentlich keine Feuchtigkeit brauchen. Mhm. Und das ist so ein Insekt, das man eigentlich erst seit Corona tatsächlich überall verspürt. Meiner Meinung nach liegt es an dem erhöhten Versandhandel, dass die Leute quasi, wenn sie was bestellen online und mit dem Karton dann alles schon mitgeliefert kriegen.
Okay. Ja, und warum sind die gefährlich? Also wenn die im Karton leben, den Karton fressen, könnte ich doch mitleben, oder?
Ja, durchaus, wenn er dann auch beseitigt wird, wäre das ja nur eine feine Sache. Aber die fressen halt nicht nur der Karton, sondern vielleicht halt auch die Tapete oder die Bücher oder ja, sonstige stärkehaltige Gegenstände halt eben.
Gibt es da schon ein Mittel dann? Also die Wärme haben Sie angesprochen. Was können die Leute zu Hause tun? Weil die können ja nicht mit dem Föhn hinterherlaufen.
Nein, aber man kann zuerst mal mit Köderdosen arbeiten, wo man quasi die Papierfischchen anlockt. Vielleicht auch diese große Zahl an Büchern, wo man nicht mehr braucht. Vielleicht kann man die anderweitig irgendwo einlagern in so Kunststoffboxen oder irgendwie sowas. Also man kann da selber schon auch ein bisschen was machen dafür und natürlich regelmäßig auch Staubsauger. Und Hygiene hat schon auch immer ein bisschen was mit Schädlingen zu tun.
Gibt es so Trendschädlinge, die, weil Sie gerade gesagt haben, das ist seit Corona so? Also es scheint ja dann wirklich da auch in Bewegung zu sein.
Ja, gut, also aktuell tatsächlich verstärkt die Papierfischchen. Wir müssen unterscheiden, saisonal auftretende Schädlinge wie Ameisen oder halt eben andere wie beispielsweise Bettwanze. Die hat es vor 10, 15 Jahren, haben wir keine Bettwanze mehr gehabt in Deutschland. Also da war das wirklich irgendwo im Ausland in einer Jugendherberge und mittlerweile ist das Problem wieder weltweit.
Thema der Hygiene oder was ist da die Ursache?
Da streitet alle Fachleute ein bisschen drüber. Bei den Bettwanzen vermutet man, dass viele Insektizide keine Zulassung mehr bekommen haben und die aber flankierend wahrscheinlich in der Vergangenheit Bettwanzen bekämpft haben.
Okay.
Und man reist natürlich heute auch anders. Reise ist wesentlich billiger wie früher und man reist viel öfter.
Das heißt, es ist dann auch gerne mal so ein Mitbringsel?
Absolut.
Jetzt sagen Sie, früher gab es im Mittelalter ominöse Methoden der Schädlingsbekämpfung. Ja. Das macht natürlich neugierig. Was gab es denn da?
Ja gut, früher hat man natürlich mit Insektizide oder mit Wirkstoffen gearbeitet, wo man heute ganz sicher wissen, dass die auch für unsere Gesundheit absolut schädlich waren. Beispielsweise DDT als Insektizid hat gut funktioniert. Das wissen wir heute, dass das halt absolut
gesundheitsschädlich
ist. Aber auch Lindan beispielsweise ist auch krebserregend. Das war bis vor 15 Jahren ein klassischer Wirkstoff, wo man im Holzschutz eingesetzt hat. Also wir haben ganz viele Häuser in Deutschland, wo man dort mit behandelt hat gegen Holzinsekten. Das weiß bloß keiner mehr heute.
Und Mittelalter, was gab es da?
Ja, im Mittelalter hat die natürlich teilweise mit Flammen gearbeitet, haben ganze Sachen abgebrannt oder waren auf der Suche nach anderen Möglichkeiten. Aber Gift war schon immer natürlich in irgendeiner Art und Weise gegen Schädlinge eingesetzt worden.
Ameisen haben Sie eben angesprochen. Die sind ja echt eine Plage geworden inzwischen. Ja. Wie kommt das überhaupt?
Gut, Ameisen sind natürlich immer saisonal bedingt. Jetzt im Frühling, Sommer gibt es da massiv viele Ameisen. Aber meistens, gerade wenn man viele Ameisen im Außenbereich hat, dann muss man ein bisschen in die Ursachenforschung gehen und schauen, hat man vielleicht massiv viele Blattläuse auch irgendwo? Also dann hat man vielleicht auch ein Pflanzenschutzproblem. Die Ameise melkt die Blattläuse und nehmen denen den Honigtau quasi ab. Als Ameisenträger dann nachher. Ja. Da müssen wir immer schauen, wo kommen denn die Ameisen her und was sind es für Ameisen. Man muss nicht per se alle Ameisen töten, da gibt es gar keinen Grund. Die haben auch ihre Funktion irgendwo in unserem System. Aber wenn es ihnen zu viele werden, dann muss man eigentlich reagieren.
Wobei es eine wirklich aggressive Art gibt, die Tapinoma magnum. Ja. Die gilt als aggressiv und bissig und einige Kommunen setzen wohl Heißwassergeräte ein. Ist das der richtige Weg?
Es gibt im Moment keinen wirklichen Bekämpfungsablaufplan für diese invasive Ameiseart, weil man noch gar keine Erfahrungen damit hat. Das ist ein Insekt, das gibt es zwar schon länger, aber diese massive Ausbreitung, die ist jetzt erst seit 2 Jahren erforscht worden. Und die fressen teilweise Ameisenfraßgel, teilweise aber auch nicht. Also man muss da wirklich alle Parameter durchgehen. Ich war ja neulich in der Schweiz auf einem Vortrag, das war sehr interessant darüber und da macht man ganz viel tatsächlich mit Heißwasser. Es wäre so Sonde quasi in den Boden eingeschlagen und dann Heißwasser in den Boden eingespritzt, aber das muss man sehr oft wiederholen und sehr großflächig.
Wobei die Ameisen ja schlau sind. Die werden ja wissen, wenn einmal das heiße Wasser da ist, dann ziehen die sich irgendwo anders hin, oder?
Ja, das ist das Problem eher bei den Ameisen. Und diese, diese invasive Art, die tritt halt so massiv auf. Das sind Millionen von Ameisen mit mehrere hundert Königinnen. Also ganz anders wie so die klassische Wegeameise, wo sonst unterwegs ist, wo es halt eure Königin gibt. Das macht das Ganze schwierig.
Lässt sich da sagen, wo die denn überhaupt herkommen?
Die kommt aus dem Mittelmeerraum. Das ist definitiv nachgewiesen. Also wir kennen Spurverfolge über 6500 Kilometer. Das ist die gleiche Kolonie, wo sich quasi über diese riesige Fläche ausbreitet hat. Also das ist völlig, völlig irre eigentlich.
Ja, ist ja schon faszinierend auf die eine Art. Hat das dann mit der Veränderung des Klimas zu tun? Das würde ich jetzt erstmal reininterpretieren.
Vermutlich. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich. Ich meine, es wird immer wärmer, wir haben immer mehr Wetterkapriolen und ja, unser Warenverkehr ist natürlich auch mittlerweile ganz anders. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Ameisen 6500 Kilometer gelaufen sind. Die werden natürlich auch mittransportiert mit allen möglichen Gütern und Waren.
Die Ameise per Anhalter, ja. Und was man so liest im Internet, also kriegt man als Tipp Nummer 1, Duft, 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 dann Ameisenstraßen umleiten, für Unruhe und Nässe sorgen, Ameisen vorbeugen und Ameisen umsiedeln. Was halten Sie von dieser Reihenfolge? Wäre das der richtige Weg?
Ja, wobei Ameise umsiedeln, das ist natürlich in der Praxis schon extrem schwierig. Also ich weiß nicht, ob Privatkunde da Geld dafür ausgibt. Sie müssen sich vorstellen, wenn so eine Ameisenfolge im Boden ist, da brauchen sie unter Umständen sogar einen Bagger, um das Ameisennest rauszuholen, weil von Hand nachher 2 Meter schaufeln, da sind sie ja 2 Tage beschäftigt. Also das kommt in der Praxis nie vor, dass man Ameisen umsiedelt. Aber natürlich zuerst einmal mit Gerüche arbeiten. Also Ameisen, wenn sie mit Zitronensäure beispielsweise auf eine Ameisenspur geht, dann werden die da sofort stoppen, da laufen die nicht mehr weiter. Das sind schon so natürliche Hausmittel, wo man ansetzen kann. Bloß was ich nicht empfehle, sind Backpulver, weil das ist tierschutzrechtlich absolut bedenklich, weil durch das Backpulver, da ist ein Treibmittel eingearbeitet, da platzen die Ameisen und das ist jetzt schön.
Ja. Ich habe mal gehört, Ameisen haben 2 Mägen. Jetzt sagen Sie Zitronensäure, also über Duft, können die denn auch wirklich so gut riechen?
Ja, die riechen auch. Also die haben ihre Laufspuren, wo sie sich entlang bewegen und da ist ein Geruch schon ein großer Parameter, auf dem sie folgen.
Nur wenn Sie sagen, das sind so wahnsinnig große Kolonien, müssen wir uns am Ende daran gewöhnen, dass wir die Ameisen vielleicht gar nicht mehr loswerden?
Das wird die Zeit zeigen. Also es gibt noch keine Langzeiterfahrungen mit den invasiven Ameisen, wohin da der Weg führt. Aber wir müssen vielleicht auch baulich halt darauf achten, dass wir keine Schwachstelle haben, wo wir Möglichkeiten haben, wo die Ameisen noch drinnen kommen.
Das ist der Service des Schädlingsbekämpfers Thilo Fleschhut an die SW1-Hörerinnen und Hörer. Er beantwortet jetzt nämlich Ihre Fragen. Karin aus Reutlingen hat uns geschrieben, kennt Herr Fleschhut ein chemiefreies Mittel gegen Hundeflöhe? Mein Hund verträgt keine Chemie und ich finde nichts Wirksames. Haben Sie eine Idee?
Also was man schon mal ganz gut machen kann, ist vielleicht mit Teebaumöl oder Neem zu arbeiten, wo man den Hund behandeln kann. Vielleicht regelmäßige Fellpflege, auch Bürste etc., aber bitte dann im Freien, also nicht im Wohnzimmer oder sowas. Oder was man sonst vielleicht auch machen kann mit Diatomenerde, also mit diesem Puder, kann man vielleicht den Hund auch punktuell behandeln. Da passiert ihm nichts, das müsste vielleicht auch funktionieren.
Okay, aus Ravensburg schreibt Harald, ich habe auf unserem Nachbargrundstück eine Ratte gesichtet, als diese in ihren Bau einrückte. Was ist nun zu tun? Kann man Jäger offizielle Stelle informieren?
Also es gibt keine Meldepflicht mehr bei Rattenbefall. Man muss schauen, wem das Grundstück gehört, vielleicht mal auf den Grundstückseigentümer zugange. Schaue, wie stark da die Frequenz ist von den Ratten. Oft ist auch vielleicht mit dem Kompost zusammenhängend. Wir haben im Landkreis Ravensburg wird der Müll verwogen. Das heißt, die Leute, die gehen oft her und dann halt sehr viel kompostieren und teilweise halt dann auch Lebensmittel, wo halt eigentlich nicht geeignet sind für den Kompost und über den Weg dann die Ratte angelockt wird. Also da müssen wir den Einzelfall wirklich sehen. Ich würde zuerst schon mal auf den Eigentümer vom Grundstück zugehen und mit ihm sprechen.
Wenn Sie die Frequenz gerade ansprechen, ab wann wird es gefährlich? Lässt sich das sagen? Ist schwer wahrscheinlich.
Ne? Das ist wirklich ganz schwierig. Ich meine, die Ratte, die bewegt sich natürlich durch die viele Baustellen. Also wir haben im Landkreis Ravensburg überall Baustellen mit Fernwärme, wo verbaut wird, oder vielmehr Nahwärme und Kanalisationen und ganze Straßenzüge, wo erneuert wird. da bewegt sich die Ratte natürlich plötzlich oberirdisch, wo halt vorher gar nicht so aufgefallen ist.
Ah. Gehört dann irgendwie dazu.
Gehört dazu. Genau.
Aus Bibbingen schreibt Stella, ich habe seit längerem ein Problem mit Lebensmittelmotten, habe schon vieles probiert, alles ausräumen, wegwerfen, Fallen, Schlupfwespen. Gibt es einen Tipp zur Bekämpfung?
Ja, also ganz oft, der erste Tipp ist zuerst einmal, keine Pheromonfalle einzusetzen, wenn man keine Insektenschutzgitter hat. Also Lebensmittelmotte, das ist ein Mottenfalter wie alles andere, der fliegt auf, oder die Lebensmittelmotte fliegt auf Licht. Und natürlich auf Gerüche, also auf Lebensmittel, das sind die Parameter. Mit Insektenschutzgitter zuerst mal arbeiten, dass von draußen nichts reinkommt und dann eigentlich Schlupfwespe. Das funktioniert in der Praxis ganz gut,
befallene
Lebensmittel wegwerfen.
Hat sie probiert und wirkt nicht? Was wäre die nächste Maßnahme?
Vielleicht zu wenig Schlupfwespe. Wenn alles nicht funktioniert, dann einen Schädlingsbekämpfer kommen lassen, der eine Vernebelung macht mit irgendeinem Kurzzeitinsektizid und das tötet eigentlich die Motte dann ab.
Wie ist das Prinzip bei Schlupfwespen? Was machen die?
Die Schlupfwespe parasitiert die Eier von den Motten. Also die saugen die quasi aus. Und wenn das dann erledigt ist, gibt es keinen Nachwuchs mehr bei den Motten. Und die Schlupfwespe kann ohne den Eier auch nicht mehr überleben.
Und
die Schlupfwespe, die sehen sie auch gar. Die sind so klein, die werden in so einem Körbchen geliefert, wo sie dann auslegen. Das fällt nicht auf, was das ist.
Wollte ich nämlich gerade fragen, wo kriegt man die denn her eigentlich?
Also es gibt verschiedene Versandhandelsagenturen, die diese Schlupfwespe extra zuerst einmal quasi anzüchtet. Und die wird dann im Abstand von 14 Tagen immer verschickt an die Kunde.
Doris aus Eichwald schreibt uns gerade, wir haben bei uns unterm Dach ein Wespennest entdeckt. Sind die dort gefährlich? Sollen wir sie dort gewähren lassen oder müssen wir was unternehmen?
Das kommt drauf an, wo unterm Dach. Also wenn das am Dachspitz beispielsweise ist und es wohnt niemand im Dachboden, dann kann man sowas auch durchaus hängen lassen. Also da passiert normalerweise nichts. Schlimmer schaut es aus, wenn das Wespennest an einer Mittelpfette ist oder sowas und da dahinter ist ein Kinderzimmer oder ein Schlafzimmer.
Ja.
Da würde ich schon mal vielleicht drauf achten und drauf schauen, was ist es für eine Wespenart und wo man dann vielleicht dagegen reagieren muss, bevor es im Herbst halt eben ins Warme drückt, also dann ins Schlafzimmer kommt.
Mhm. Corinna aus Zürich möchte wissen, gibt es eine tierfreundliche Methode, um Tauben fernzuhalten?
Ja, es gibt ganz viele tierfreundliche Möglichkeiten. Es gibt Taubennetze, es gibt Taubenspitze, also man sagt immer Spitze, die sind oben stumpf, der Taube passiert nichts. Es gibt Spanndrähte, es gibt Elektrosysteme, also die Taube wird ja nicht bekämpft im klassischen Sinne, die wird nur vergrämt, sprich die wird am Absitz oder am Anfliegen gekindert.
Von diesem Gipsei hat man immer mal gehört. Ist das eine gute Methode, um sie gar nicht sich so verbreiten zu lassen?
Ja, wenn sie einen Taubenschlag hat, das machen sehr viele Kommunen, dass man Taubenschläge einrichtet und dann quasi die echte Eier gegen Gipseier austauscht.
Schummel schreibt, hab eine Frage an den Schädlingsbekämpfer. Was tun denn bei Kugelkäfern in einem alten Fachwerkhaus? Wir haben die ungefähre Stelle, wo das Nest sein muss. Es ist ein Zwischenboden, der aber komplett mit Flachswickeln verfüllt ist. Also leider kein Hohlraum.
Genau, das ist das Thema, die Flachswickel. Also die Kugelkäfer, die fressen organisches Material, also organisches Füllmaterial, trifft meistens bei ganz alten Häusern nur auf, die ganze Straßenzüge dann auch. Die Kugelkäfer leben in diesem Zwischenboden drin und fressen quasi dieses Füllsubstrat. Und solange dieses Substrat da ist, gibt es keine hundertprozentige Bekämpfungsmöglichkeit. Also Schlupfwespe funktioniert da eher nur unter Laborbedingungen, weil die Temperatur und die Feuchtigkeit so ein entscheidender Parameter ist. Wärme funktioniert da auch nur bedingt, weil sie kommen mit der Wärme in diese Fehlböden rein. Am erfolgversprechendsten ist Diatomenerde. Das muss man aber wahrscheinlich mehrfach wiederholen.
Okay, und also Flachswickel dann am besten gar nicht benutzen, aber es ist natürlich bei den alten Häusern ist es drin. Das ist irgendwie ein Teufelskreis wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ne?
Also Flachswickel, in den alten Häusern hat man meistens so Weizenspreumischungen eingearbeitet. Und sie kriegen das halt nur raus im Rahmen von einer Generalsanierung, wenn sie quasi alles zurückbauen. Und es hilft sonst nur im Grunde genommen alles abdichten, also alle Kabeldurchführungen, Sockelleiste, Türzarge mit Acryl oder Silikon soweit abdichten und die versuchen auszusperren.
Aus Esslingen schreibt uns Markus Müller, wo muss man anrufen, wenn man eine asiatische Riesenhornisse sieht? Ist das auch eine Schädlingsart?
Ja, also diese asiatische Riesenhornisse ist sogar meldepflichtig. Bitte bei der unteren Naturschutzbehörde, beim Landratsamt anrufen. Oder direkt beim Schädlingsbekämpfer und er gibt die Meldung dann weiter. Aber die sollte man auch bekämpfen, tatsächlich, aber immer unter Kombination mit der unteren Naturschutzbehörde.
Wie sieht die Bekämpfung dann aus?
Das Nest wird dann abgetötet. Also man muss zuerst einmal, es gibt ja meistens so Satellitennester bei den asiatischen Riesenhornissen. Das Hauptnest ist dann irgendwann in einem Baum in 8 bis 10 Meter Höhe teilweise. Also da müssen wir auch mit dem Arbeitsschutz schauen, dass da nichts passiert. Und diese asiatische Riesenhornisse hat einen besonders langen Stachel. Da helfen die normale Schutzanzüge gar nicht. Da braucht man einen speziellen Schutzanzug sogar.
Als Schädlingsbekämpfer ist einem nichts Menschliches fremd. Thilo Fleschhut ist heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Was erleben Sie denn alles an Abenteuern?
Ha, das ist sehr, sehr umfassendes Feld. Also wir haben ja jeden Tag völlig andere Problemsituationen, völlig neue Situationen. Und ich bin meistens der Erste, der rausfährt zum Kunde, zum irgendwas anschauen, wenn es ein Neukunde ist, wenn es was Größeres ist. Und erleuchte die familiäre Situation zu sehr, wie die Leute wohnen, das ist schon sehr spannend.
Haben Sie mal ein Beispiel, was Sie selber umgehauen hat?
Also mich persönlich betrifft eigentlich immer oder mich bedrückt dann eher so vermüllte Wohnungen, so messy Wohnungen, wo die Leute teilweise unter menschenunwürdige Bedingungen leben müssen. Wir haben jetzt neulich einen Fall gehabt von einer alten Frau, die in einem ganz tollen, großen Haus wohnt, aber halt völlig überfordert ist mit der Situation. Überall Mäusekot umeinander, die Bude komplett vermüllt und vollgestellt. Und es gibt da niemanden, an dem man sich wenden kann. Sie hat keine Angehörige und es darf ja jeder wohnen, wie er möchte.
Welche Schicksale da auch hinterstecken dann. Ne?
Schlimm. Ja. Also wirklich.
Ein Thema wollen wir noch unbedingt aufgreifen, weil das vermehrt aufkommt, nämlich die Bettwanzen. Mhm. Was kann man denn da machen?
Bettwanze ist ein Insekt, das seit kurzem wieder massiv auf dem Vormarsch ist. Wir haben es vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Durch die vielen Reiseunternehmungen, die wir machen, läuft man eigentlich latent Gefahr, Bettwanze mit heimzubringen. Der Tipp eigentlich an jeden, wenn er heimkommt, bitte den Koffer niemals im Schlafzimmer auf dem Bett auspacken. Man hat natürlich immer die Tendenz, die schöne Sache mitzunehmen und zu viel an Kleidung. Ja. Und die wird dann ungewaschen wieder in den Schrank räumen. Und genau das ist der Moment, wo die Bettwanze aus dem Koffer dann nachher eingebracht wird. Ja. Also das bitte vermeiden. Und wenn die Bettwanze dann da sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Mein Favorit ist natürlich immer die Wärme mit Wärmeentwesungsgeräten zu arbeiten, weil dann brauchen sie keine Insektizide. Ansonsten so die Vorstellung, alles mit dem Insektizid zu behandeln im Schlafzimmer, die finde ich schon ein bisschen abartig und ich persönlich möchte in keinem Zimmer schlafen.
Ja. Jetzt hört man gerade den Soundtrack bei uns. Normalerweise haben wir keine Fliegen hier im Studio, aber die ist uns heute zugeflogen. Ja. Also, wie ist es denn eigentlich, wie verteilen sich Ihre Kunden? Sind das Privatkunden, sind das Geschäftskunden? Wie ist es?
Also wir haben eigentlich überwiegend Geschäftskunde, das ist unser Modell. Also wir machen mehr Schädlingsprophylaxe wie die Bekämpfung. Also wir haben einen anderen Ansatzpunkt. Wir suchen quasi oder wir achten bei unseren Kunden darauf, dass sie gar keine Schädlinge erst bekommen. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen mit Monitore quasi gegen Schadnager, gegen Fluginsekten, gegen Schaber. Die wird monatlich oder alle 2 Monate kontrolliert. Und man hat dann auch eine saubere Dokumentation am Kunde gegenüber, die er braucht.
Monitoring stelle ich mir gerade vor mit Kameras, aber das ist ja Quatsch. Wie machen Sie das?
Also in der Tat auch teilweise mit Kameras. Mhm. Also der klassische Punkt ist Wildtierkamera, wenn man unklar ist, wo kommt jetzt eine Ratte rein oder sowas. Aber wir arbeiten extrem viel mit digitalisierten Schlagfallen beispielsweise, wo uns quasi ein möglicher Befall angezeigt wird. Also uns zeigt es an auf der App entweder eine Fehlauslösung oder halt eben tatsächlich ein Fang. Und dann fahren wir erst zum Kunde und nehme das tote Tier wieder raus.
Können Sie denn wirklich alle Kundenanfragen bedienen?
Nein. Also alle Kunden schaffen wir nicht mehr. Da bräuchte ich mehr Mitarbeiter.
Wir sind gerade eben dabei stehen geblieben, dass es wenig Nachwuchs gibt in Sachen Schädlingsbekämpfer. Ja. Woran liegt das?
Ach, ich vermute mal, dass wir in der Außenwirkung einfach ein völlig falsches Bild haben. Bin mir fast sicher, dass viele Menschen denken, dass wir jeden Tag weiß Gott, wie viele Tiere manuell töten müssen oder Kadaver einsammeln oder irgendwas. Und in der Praxis schaut es eigentlich ganz anders aus. Also Im Grunde genommen werdet mir nicht einmal großartig schmutzig bei unserer Arbeit, weil wir ganz viel mit Fallensystemen arbeitet und also Giftfalle, da wird nur der Köder abgefressen. Wir reinigen vielleicht die Station mal, aber wir sehen ja ganz selten ein totes Tier irgendwo liegen, weil die Tiere ziehen sich ja zurück und sterben irgendwo im Verborgenen.
Ja, was ich in diesen 2 Stunden mitgenommen habe heute Vormittag ist, dass Sie ganz viel mit Detektivarbeit im Grunde zu tun haben. Kann man das so beschreiben?
Ja. Also wir müssen ja zuerst mal schauen, wo kommt das Tier her? Also diese Befallsanamnese, im Grunde genommen, wie es der Arzt ja auch macht, das ist bei uns eigentlich der größte Stellenwert da dabei, mir zuerst einmal zu denken, wie das Tier, wo kommt das Tier rein, wo haltet sich's auf, wo hat es vielleicht Möglichkeit, irgendeine Nahrung zu sich zu nehmen. Also das sind die Parameter, die abgearbeitet werden müssen.
Wie sind Sie denn zum Schädlingsbekämpfer geworden?
durch den elterlichen Betrieb quasi. Also mein Vater hat es früher nebenberuflich gemacht. Der war eigentlich Rettungssanitäter und hat die Schädlingsbekämpfung nebenzug gemacht. Und ich habe ihm halt dann mitgeholfen. Und das hat halt immer mehr Ausmaß angenommen. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, dann mach doch du das hauptberuflich. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch einen völlig anderen Werdegang gehabt. Die haben bei ihrer Krankenversicherung eine Ausbildung gemacht und habe da eigentlich auch einen interessanten Job gehabt. Aber habe mich dann doch für die Schädlingsbekämpfung entschieden und das war das Beste, was ich machen konnte.
Und das ist jetzt tatsächlich ein Ausbildungsberuf. Wie sieht da eine Ausbildung aus?
Das ist ein 3-jähriger Ausbildungsberuf mit Berufsschule und viel Praktikumszeit natürlich im Betrieb. Also diese Berufsschule, es gibt nur eine in Gelsenkirchen. Das heißt, die Auszubildenden haben so einen Blockschulunterricht. Die überwiegende Zeit ist dann natürlich im Ausbildungsbetrieb und geht 3 Jahre.
Sie kommen ja wirklich in viele Haushalte oder in viele Unternehmen. Sie kennen wahrscheinlich viele Entwicklungen, auch gesellschaftliche Entwicklungen. Wie nehmen Sie die denn aktuell wahr?
Ganz spannend eigentlich das Thema, weil also die Schädlingsbekämpfung hat mittlerweile einen höheren Stellenwert wie früher. Also wir sind ja sehr firmenkundelastig und da haben wir ein ganz anderes Auftreten mittlerweile beim Firmenkunde, weil er braucht uns ja auch. Also da sind wir keine Bittsteller mehr oder ähnliches, sondern jeder, der Lebensmittel in den Verkehr bringt, braucht einen Schädlingsbekämpfer. Er braucht ein Schädlingsmonitoring-System, das ihm den Nachweis erbringt, dass er auch keine Tiere hat. Und wir begegnen uns auf Augenhöhe, weil Sie kennen diese Lebensmittelskandale, wo gerade neulich in der Presse waren. Man arbeitet sehr partnerschaftlich da mittlerweile zusammen.
Wie kann ich denn sicher sein, dass ich da auch jemanden gefunden habe, der seriös arbeitet?
Im Grunde genommen müssen wir vielleicht die Website zuerst einmal ein bisschen checken. Hat der Kunde oder der Schädlingsbekämpfer nur eine Handynummer? Impressum, wo er irgendwo ganz anders sitzt, wenn er denn überhaupt ein Impressum hat. Also ist in unserem Metier ganz, ganz schwierig, weil es ganz viele schwarze Schafe gibt, wo auf das schnelle Euro geht. Und ich würde jetzt fast behaupten, so die erste Seite auf Google, da gibt es ganz viele, wo nicht integer sind.
Okay, also da ist gar nicht so einfach, was rauszufinden. Ja. Was steht für Sie jetzt als nächstes an?
Als nächstes steht an, heimzufahren zuerst einmal. Und dann werde ich zuerst mal ins Büro gehen und schaue, was heute tagsüber alles passiert ist. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und muss mich jetzt zuerst wieder sammeln und schaue, was alles läuft. Aber ich habe ein gutes Team, die machen das sehr gut.
Dann vielen Dank, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit genommen haben für SWR1 Leute, Schädlingsbekämpfer.
Danke auch.
Thilo Fleschhut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.